Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM um 16 Uhr auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema an der heutigen Sendung ist die Landesgartenschau. Wir blicken ein bisschen in die Zukunft, wir blicken ein bisschen ins Jahr 2030 und wollen ein bisschen sprechen über die Landesgartenschau, über die Planung in dem Kontext, das Stichwort Nachhaltigkeit und alles, was an der Stelle so schon eigentlich in Planung und interessant zu berichten ist. Und mein Studiogast ist jemand, der über den Bereich lokale Agenda aus dem Kontext Projekt lokale Agenda beim Thema Arbeitsgruppe Gartenschau, Landesgartenschau bei mir heute ist. Und das ist die Frau Regina Zeeb. Hallo Frau Zeeb, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM in der Plattform. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Auch an die ganzen Zuhörer.
Ja, wir haben sie schon angekündigt, aber wahrscheinlich weiß nicht jeder so genau, wer ist denn die Frau Zeeb. Drum, wie wir es immer so handhaben, am Anfang machen wir immer einfach kurze Vorstellrunde. Frau Zeeb, berichten Sie vielleicht mal den Hörern in Kürze ein bisschen was, wo Sie denken, das könnte die Hörer zu Ihnen interessieren. Wegen, also ich komme aus Ulm oder nicht aus Ulm oder dieses und jenes. Also Kürze einfach, was die Hörer denken Sie, aber was Sie eben denken, dass die doch vorab wissen sollten.
Ja. Ja, hallo, mein Name ist Regina Zeeb, wie Sie schon gehört haben. Ich bin die Sprecherin des Arbeitskreises Landesgartenschau, der lokalen Agenda Ulm 2030 inzwischen. In meinem außerehrenamtlichen Leben bin ich geschäftsführende Gesellschafterin in einem Büro für Freiraum und Landschaftsplanung, also mit dem Thema der Landschafts- und Außenanlagen, Raumplanung sozusagen beruflicherseits schon engagiert, meine, dass da auch von meiner Seite Beiträge kommen können. Ansonsten bin ich verheiratet, 3 Kinder, alles Ulmer Spatzen und von daher mit Ulm und allem, was die Stadt bewegt und weiterbringt, total interessiert und engagiert.
Weil Sie gerade sagten, Sie haben quasi so eine Planungs-, so ein Büro, das heißt, Sie kommen aus dem Architektenumfeld, Landschaftsarchitekturumfeld dann wahrscheinlich, oder? So von der Qualifikation, vom Job her, verstehe ich das so richtig?
Im weitesten Sinne ja. Ich bin selber Geografin. Bei uns sind Biologen, Geoökologen, Landschaftsarchitekten und auch so ein bisschen im Bereich der Städteplanung die Mitarbeiter tätig. Genau, bei uns gibt es von der Umweltverträglichkeit bis zum Hausgarten über die Planung von Außenanlagen und Freianlagen eigentlich alles.
Also ein sehr breites Feld, aber Sie dürfen sich mit Natur beschäftigen, sind wahrscheinlich auch relativ in der Natur draußen und zu gucken, zu schauen, zu planen. Also insofern ein Job, der auch mit Natur eben sehr viel zu tun hat.
Ja, das ist das Schöne an unserem Beruf. Wir dürfen nicht nur am Schreibtisch arbeiten, sondern wir müssen in die freie Natur, was eigentlich für meine Wenigkeit der schönere Teil der Arbeit ist, wenn man draußen ist, sich mit seiner Umfeld auseinandersetzt und auch beobachtet und sieht und einordnet. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Privileg, das wir da haben als Landschaftsplaner.
Und Sie haben sich dann irgendwann mal entschlossen, hier in Ulm bei der lokalen Agenda mitzuwirken und sind dann in diese Arbeitsgruppe mit der Landesgartenschau dann dazu gekommen. Also wie lange gibt es das überhaupt und was war jetzt da die Motivation, sich da zu beteiligen? War das einfach die, sozusagen Ulm und thematischer Bezug oder?
Ja, die lokale Agenda gibt es schon seit dem Jahr 1999. Meine Wenigkeit gehört zu diesen Gründungsmitgliedern der ersten Stunde.
Oh ja.
Zuerst Mitglied des Arbeitskreises Freizeitlandschaft Naherholung, auf dem der Ulmer Spazierwegeführer hervorgegangen ist. Inzwischen, glaube ich, der dritten Auflage. Auch im Internet kann man spazieren und sich aufhalten und Freizeit gestalten, sozusagen auf unserer Internetplattform sehen. Ganz lange Jahre war ich die Vorsitzende der lokalen Agenda und habe jetzt sozusagen mein Amt in die nächsten Hände gelegt, um mich dem Thema Landesgartenschau zu widmen. Die Landesgartenschau 2030 ist ja ein riesengroßes Projekt, ein total tolles Projekt mit großen Chancen. Und da wollen wir uns als
als lokale Agenda.
Lokale Agenda wollen wir uns natürlich als Bürgerinitiative für die Nachhaltigkeit und Klimaschutz möchten wir natürlich damit mit unsere Ideen, Wünsche und unsere Arbeitskraft damit einsetzen, dass wir die Stadt in Richtung Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit auch einfach mit weiter bewegen können. Wir haben deshalb auch einen Arbeitskreis gegründet, ganz neu, haben Leute versucht zu akquirieren, haben die verschiedensten, sage ich jetzt mal, Gartenschau-Anlieger, die da heißen, die Martin-Luther-Kirchen-Gemeinde, die eine Weltpromotorin ist mit dabei. Die Schulen haben wir versucht zu motivieren, sich in dieses in unseren Arbeitskreis mit zu engagieren. Das ist uns bisher noch nicht gelungen. Also liebe Schüler und auch Lehrer, die uns aus dem Gartenschaugebiet heute hört, bitte fühlen Sie sich alle motiviert, in unserem Arbeitskreis auch sich mit einzubringen. Mhm. Genau, das sind ganz engagierte Einzelpersonen auch mit dabei, vom Verkehrsplaner über die Architekten, die Naturschutzverbände. Jugendaktiv ist mit dabei, der Puteranische Garten mit Fachwissenschaftlern hat sich in den Arbeitskreis mit eingebracht, sodass wir eigentlich meinen, da so ein ganz kompetentes und super interessante Leute sind da zusammengekommen, die nicht nur Kompetenz, sondern auch wirklich Engagement und Leben mit in diesen Arbeitskreis mit einbringen wollen.
Also eine ganze Anzahl von Ehrenamtlern, die sich da auch beteiligen. Vielleicht mal so weg die Frage, also die Entscheidung pro Ulm Landesgartenschau ist, glaube ich, vor 1-2 Jahren schon gefallen, oder? Oder wie lange weiß man schon, dass Ulm den Zuschlag erhält und Ulm 2030 die Gartenschau ausrichtet? Das ist doch, glaube ich, schon auch 1-2 Jahre, oder?
So ja, ungefähr. Also ich kann den genauen Tag jetzt nicht sagen. Ja, ich meine auch. Die Bewerbung lief ja schon lange vorne draus und seit dem Zuschlag, das müsste sicherlich ein Jahr jetzt her sein, hat die Stadt Ulm auch eine Beteiligungsstruktur ja aufgebaut zur Landesgartenschau mit einem Bürgerbeirat, einem Expertenbeirat und auch einem Fachbeirat. Diesem Fachbeirat, da sind, sagen wir mal, versierte, also Einrichtungen, die dieses Thema mit weiter bewegen können, versierte Leute aus Ulm und drumherum, die sozusagen fachlich beratend tätig sind, und die lokale Agenda hat hier einen Sitz in diesem Fachbeirat, sich mit einzubringen. Genau.
Haben Sie dann auch sowas wie einen Treffpunkt oder irgendwie so ein, wie soll man sagen, ein Office, wo sich dann die Arbeitsgruppe zur Landesgartenschau treffen kann, wo man dann auch, was weiß ich, vielleicht zur Corona-Zeit nicht gerade physisch zusammentreffen kann, aber einfach, wo man auch mal eine Wand irgendwo hat, wo man was Konzept irgendwo entwerfen kann, wo man was reinstellen kann, wo man sich, wenn dann Corona bewunden sein sollte, auch mal wieder treffen kann. Also sprich, gibt's da so eine Art Aktions- oder Arbeits- oder Treffen, ein Büro irgendwie was? So eine Homebase, wie ich manchmal hier schon gesagt habe, irgendwie sowas?
Ja, also unser Anlaufpunkt ist noch, also unser aktiver Anlaufpunkt, wo man sich tatsächlich treffen kann, ist natürlich die Geschäftsstelle der lokalen Agenda. Ja. Die ist im Weinhof. Momentan treffen wir uns wie alle anderen auch virtuell. Videochat ist unser Medium, und wir planen jetzt, wenn das Wetter besser ist und die Regelungen das auch zulassen, tatsächlich uns draußen zu treffen und das Gartenschaugebiet uns immer wieder eine Ecke vorzunehmen, wo wir uns damit konkret auseinandersetzen möchten. Ja. Also, aber momentan, wie alle anderen auch, per Video.
Also so eine Landesgartenschau, die wird vergeben vom Land, glaube ich, oder wer ist denn da letztendlich derjenige, der nachher unter den Bewerbern auswählt und sagt, Ulm bekommt es oder Ulm bekommt es nicht. Welche Institution ist denn da zuständig? Also irgendein Land, irgendwo, eine Regierung, irgendwo in Instanz, oder wie geht denn das eigentlich? Oder wer ist denn da der Entscheider? Wer vergibt da?
Ja, so ich richtig informiert bin, ist das eine feste Gruppe, die der Landesregierung angehört. Die Kommunen bewerben sich dort, müssen ein Konzept vorlegen, sich unter den Mitbewerbern sozusagen über ein Alleinstellungsmerkmal qualifizieren, und ein Ausschuss vergibt dann sozusagen den Zuschlag. Genau.
Und das ungefähr halt so, ungefähr dann 10 Jahre voraus, so dass die notwendigen planerischen und baurelevanten Arbeiten auch geleistet werden können und im Prinzip bis zu diesem Zeitpunkt einfach auch umsetzbar sind. Und also dann ist es üblich, dass man ungefähr so 10 Jahre vorher dann schon die Vergabe macht und die Stadt dann entsprechend sich darauf einstellt. Ist das so ein üblicher Zeitraum, oder?
Ja, das ist ein üblicher Zeitraum und der ist auch gar nicht so groß. Sie müssen sich vorstellen, dass so wie jetzt hier in Ulm haben wir uns natürlich, ist die Hauptverkehrsader im Fadenkreuz oder im Visier, die umzugestalten, aber das geht immer mit großen verkehrstechnischen, bautechnischen Veränderungen vor. Also wenn wir uns an die Gartenschau in Schwäbisch Gmünd zum Beispiel erinnern, da sind Tunnelbauten erstellt worden, da braucht es Planungs- und Genehmigungsverfahren und das sind 10 Jahre einfach schwupp. Da ist das nächste Woche gefühlt in Planungszeiten gedacht. Also die 10 Jahre sind wirklich sehr, sehr knapp. Weil wir müssen ja bis dann tatsächlich irgendwie die Gärtner ans Werk kommen und die Bauunternehmen, da geht ja einiges an Planungs- und Meinungsbildungsphase auch ins Land.
Kann man sagen, es ist eigentlich da nicht nur so, dass man eine Gartenschau macht, um schöne grüne Gärten zu zeigen, sondern auch damit schon irgendwie Umgestaltung, irgendwelche Landschaftsweiterentwicklungsmaßnahmen mit zu verbinden und quasi damit einen Zeitpunkt setzt, damit das nicht alles vertrödelt wird, damit nicht alles liegen bleibt, sondern dass es immer ein bisschen auch was mit weiterführenden, irgendwo weitergedachten Maßnahmen zu tun hat. Also nicht nur, och, wir machen da mal in einem Jahr hier in der Stadt so und so ein paar schöne Gärten und die Zuschauer, die Besucher sollen dann kommen und entsprechend sich darüber freuen, sondern es ist immer auch mit einer Umgestaltung der bis dahin verbundenen oder genutzten Fläche verbunden. Kann man das so sagen?
Ja, also eine Gartenschau ist immer eine große Chance auch für die Kommunen, sich städtebaulich weiterzuentwickeln, also Aufenthalts- und Quartierqualität zu bilden, neue Räume zu erschließen. Das ist immer mit einem Impuls für die Zukunft zu sehen. Mhm. Also so, dass man sich auf so eine reine Blümel-Balkonkasten-Schau, wo man einfach nur schöne Pflanzen anschaut. Ich glaube, da sind wir inzwischen deutlich weiter drüber weg. Die Konzepte, die auch ausgelobt und dann gewählt werden, sind viel, viel ambitionierter. Die haben immer auch einen städtebaulichen Impuls mit dabei. Also sozusagen Lebensqualität, aber auch Freiraumqualität zu verbessern und die Grundstrukturen. Wenn man sich auch vorstellt, wie so ein Betrieb einer Landesgartenschau vonstatten geht, also bis der Besucher von seinem Parkplatz allein bis zu den Ausstellungsbereichen kommt. Das sind ja riesige logistische und auch Infrastrukturmaßnahmen notwendig, vom Straßenbau bis zum Parkplatzbau bis zu Gebäuden. Und wenn sowas nur für so ein Jahr sozusagen tragend wäre, wäre das ja total ökonomisch Misswirtschaft, wenn da davon nicht sozusagen das ausstrahlen würde und auch eine Verbesserung für den städtischen Verkehr zum Beispiel bedeuten würde. Für die Anwohner zukünftig, dass es da eine Verbesserung gibt, neue Strukturen, die genutzt werden können.
Ja, also ist definitiv ein umgestalterisches Vorhaben. Sie hatten mir vor dem Vorgespräch gesagt, Ulm 1980, die Gartenschau, da waren Sie noch gar nicht da, aber ich weiß nur, um das vielleicht zu ergänzen, dass ja damals auch die Friedrichsau komplett umgestaltet wurde und ich war noch relativ jung, aber kann mich noch erinnern, das vorher oder meinen mich zu erinnern, die Friedrichsau alles irgendwie ziemlich zugewachsen und halt ein bisschen unaufgeräumt ausgesehen hat und 1980 waren auf einmal Bauten, ein Eingang und alles sehr schön strukturiert und gestaltet und hat ja noch von dem, was damals irgendwo gemacht wurde, heute ist einiges noch von übrig geblieben. Also zumindest damals hat man auch, glaube ich, das genutzt, um damals die Friedrichsau sehr schön herzurichten, umzugestalten. Also nachhaltig.
Ja, ich würde sagen, die Friedrichsau ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass man tatsächlich Freiräume in das Stadtleben integriert hat. Also gerade jetzt in Zeiten zu Corona, wo die öffentlichen Grünflächen ja ganz andere Rolle inzwischen einnehmen, tun sie sowieso, aber jetzt eben vermehrt. Da ist die Friedrichsau ist der Umschlag- und Aufenthaltspunkt. Und auch jetzt beim jetzigen Konzept, wenn wir uns das vorstellen, wir haben ja 3 Schwerpunktbereiche. Der eine ist Wilhelmsburg mit den Bastionen dazu, wo wir ganz, ganz sensible Lebensräume auch von besonders geschützten Arten wie Fledermäusen oder Ähnlichem haben, wo der Naturschutz und der Artenschutz eigentlich eine dominante Rolle spielt. Dann haben wir als zentralen Punkt die Verkehrsader B10, die wenn wir praktisch mal uns vor unserem geistigen, also die Augen mal schließen und uns vorstellen, was fällt uns als erstes ein für Bilder mit der B10, dann ist Gartenschau ganz weit weg. Da fällt uns viel Verkehr ein, da fällt uns Lärm ein, da fällt uns Staub ein, dichte Bebauung, aber eigentlich nichts, was Aufenthaltsqualität hat und wo man sich gerne aufhalten möchte. Also das ist ja ganz, ganz ein ambitionierter Raum. Mhm. Wo man sich heute noch Gartenschau gar nicht vorstellen kann, wo aber ein Riesenpotenzial vielleicht liegt, das wir gerade aus dem Dornröschenschlaf rausheben wollen.
Ja, weil Sie es gerade ansprechen, müssen wir vielleicht den Hörern auch ein bisschen erklären, über welche Grundfläche, welches Areal. Wir sprechen, Sie haben die B10 angesprochen, Sie haben die Wilhelmsburg angesprochen. Wenn ich die Wilhelmsburg denke, weiß ich natürlich, dass dort vorne diese, ich sag mal, Reduitzirkel, glaube ich, dieser Bau, dieser, ja, quasi diese alte, ja, diese alte, von der Festungsbauanteil ist hinter der Wilhelmsburg-Kaserne der Bundeswehr. Also das sind jetzt ja auf jeden Fall Flächen. Hinten noch hinter Wilhelmsburg gibt es Spazierwege. Also vielleicht können wir es ein bisschen räumlich so abgrenzen. Wo würde es denn losgehen? Also wo wäre quasi dann der Eingang? Wo wäre die Fläche? Also wie kann man das in etwa sich vorstellen? Gibt es da schon, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt schon so konkrete Pläne oder ist das noch relativ vage? Man sagt, naja, die Richtung machen wir oder gibt es da schon genaue Bemessungen, dass man sagt, genau hier, von da bis da oder...
Ich glaube, so genau hier und von da bis da, so weit ist man noch nicht, aber ja. Man kennt im Prinzip den Planungsraum. Es hat ja auch schon mit verschiedenen großen Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros eine Planungswerkstatt gegeben. Dieses Gartenschau-Gelände gliedert sich so in drei Schwerpunkte. Der eine im Norden ist die Wilhelmsburg, so wie wir sie kennen, auch als nicht nur als verbliebene Bastion, sondern auch jetzt mit Open-Air-Veranstaltungen drin. Das geht von der oberen Geisenbastion über diese ganze Grünachse dieses Festungsbauwerkes zum Wilhelmsburg selbst und dann praktisch nach Westen runter bis zur Kindesbergstation Bastion.
Mhm. Ah, jetzt weiß ich, wo das ist. Auch,
das ist praktisch, also das spannt einmal, sage ich jetzt mal, von den Kliniken, Frauenklinik, am Michelsberg, den Bogen über die Wilhelmsburg ganz oben, rüber zur B10 mit Kienlesberg-Bastion Alter Fritz. Mhm. Das ist sozusagen die Nordregion. Dann kommt die Region Mitte, das ist eigentlich eine Verbindung über die Gleise, heißt das Thema da. Da geht's die B10 kommt aus dem Tunnel. Wir gehen über die Wallstraßenbrücke, Blaubeurer Torbrücke zum Blaubeurer Tor, Kreisel hin. Das ist sozusagen der Mittenbereich, der definiert worden ist. Da sind auch mit drin die ganzen Areale um den IKEA rum und zum Lokschuppen auf der Stadt zugewandten Seite, wo jetzt momentan noch die Eisenbahn nutzt, die aber dann aus der Nutzung genommen werden soll und dann eben auch für diese Gartenschaugelände zur Verfügung steht. Mhm. Und dann kommen wir an diesen riesen Blaubeurer Torkreisel, wo wir alle kennen aus Stau und irreführend im Verkehr. Und der Südbereich, der streckt sich ganz, ganz lang, der geht eigentlich vom Blaubeurer Tor los, entlang der B10 über den Söflinger Kreisel. Seitwärts kommen dazu, die Blau wird gequert mit Kanal und der kleinen Blau. Und es geht dann weiter Richtung vom Söflinger Kreisel entlang der B10 weiter zum Ehinger Tor über die Ehinger Anlagen hin zur Donau. Und da ist sozusagen Ende Gelände erstmal angeplant.
Ja, der Gedanke, weil Sie gerade auch die Wilhelmsburg erwähnt haben, das heißt, dahinter kommt ja die Kaserne und die Kaserne wird man kaum in die Gartenschau integrieren können. Also es geht dann auf der Seite in Richtung B10 rüber, aber wahrscheinlich hinter der Wilhelmsburg, das schließt dann ab, also wird es dann wahrscheinlich ja nicht weiter gehen, ne? Also,
ja, also ja. So ich das weiß, wird das Kaserngelände wahrscheinlich da ausgenommen sein, ja, ja. Aber es hat natürlich, die Grünanlagen gehen ja praktisch über die Trommelwiese, einmal rund so um die ganze Kasernengelände rum, wir haben Waldgebiete, wir haben Querverbindungen rüber zum Friedhof, über den Panoramaweg zum Oerlinger Tal und es geht über die Trommelwiese zur B10 ins Lehrertal Richtung Botanischer Garten, das sind auch Querachsen da, von denen wir zumindest als lokale Agenda meinen, die man durchaus in das Konzept integrieren könnte und den Botanischen Garten und das dorthin gelangen auf jeden Fall uns ein Anliegen ist. Genau. Mhm.
Ja, also auf jeden Fall einiges, was sich da ändern soll und ändern muss. An der Fläche, oder beziehungsweise wie kann man da irgendwie die Grundfläche, kann man das irgendwie in Quadratkilometer oder so irgendwie So eine Größe, wir sind jetzt auch nicht, auf jeden Fall schon relativ groß. Ja.
Das ist schon echt groß.
Das ist nämlich, was ich gerade meine. Ich meine, ja, Sie sagten 1980, sind jetzt nicht so genau in Erinnerung, aber mir kommt es vor, als wäre die Fläche auf jeden Fall deutlich größer, oder?
Ja.
Wenn man das dann mal, wenn Sie so die Frittersarm so sich vorstellen und dann die Fläche da oben und Sie sagten ja darunter, also bis, also Kindesberg darunter, ja, das ist schon ein ganz schöner Bereich, ein W10 rüber, ja.
Ich denke, dass die 80er Gartenschaugelände, das war so ganz kompakt, vorne rein, hinten raus.
Ja, genau.
Und das, also da sind wir schon sehr gespannt. Da muss ich ehrlich sagen, da haben wir noch nicht so richtig den wir können es uns noch gar nicht richtig vorstellen, wie diese auseinander, also es ist eher ein Band, es ist ein Gartenschauband. Mhm. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie das in der täglichen Abwicklung gehen soll. Mhm. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir gehen über die, wir kommen an der Kienlesbergstation an und gehen dann Richtung Blaubeurer Kreisel, da sind wir doch mitten im Tagesgeschehen.
Ja, ja, klar. Das, was man jetzt vorhat, beziehungsweise der Plan, das ist schon definitiv oder ist das jetzt mal eine vorläufige Planung oder ist das, was jetzt besprochen und was wir gerade auch vorgestellt haben, dann schon ziemlich sicher und fix? Oder kann es sein, dass sich auch in 2-3 Jahren aufgrund irgendwelcher, was weiß ich, Erkenntnisse oder irgendwelcher Umplanung noch was verändert, oder?
Also ich vermute, dass man jetzt erstmal so die Grundlagen erhebt und überlegt, was sind die Anknüpfungspunkte. Das Planungsareal steht meines Erachtens, aber was und in welcher wie umgesetzt werden kann, das ist, glaube ich, auch noch sehr in den Sternen. Mhm. Das Dreh- und Angelpunkt ist, glaube ich, die Verkehrssituation. Die Stadt hat ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. An den 3 Knotenpunkten, also Blaubeurer Tor, Söflinger Kreisel und Ehinger Tor, sollen ja sozusagen die Freiräume darüber gewonnen werden, dass die Straße sozusagen zurückgedrängt wird und wir von einer fast kreuzungsfreien Situation in eine Kreuzungssituation überführt werden. Deswegen ist der Verkehr ja nicht weg, weil wir uns das denken, sondern da muss ein ganz großes Verkehrskonzept dahinter stecken, dass der Verkehr aus der Stadt draußen bleibt, dass der vielleicht der Durchfahrtsverkehr umgelenkt wird, dass Umgehungsbereiche schon mal, Achsen, die da sind, dass die vielleicht eher bespielt werden. Also ich denke, wenn kein leistungsfähiges Konzept dahinter steht, können vielleicht manche Sachen auch nicht so realisiert werden, wie man sich das vorstellt. Mhm. Man muss doch eine Planung anfangen und man muss über das, was man sich heute vorstellen kann, hinausgehen, sonst wird man ja nichts verändern können.
Ja, ja. Wir spielen gleich Musik, aber bevor wir die Musik spielen, die Frage vielleicht für alle Hörer, die das sich schon mal visualisieren wollten. Es gibt, haben wir ja vorher gesprochen, eine Website. Ja. Wo man auch online zur Landesgartenschau sich die Planung und genau das, was wir auch gerade vorstellen, schon mal ein bisschen anschauen kann. Haben Sie die Website URL auswendig im Kopf?
Können wir man findet einfach das mal über sagen? Man findet es über die Internetseite der Stadt Ulm. Wenn man sich da mit dem Stichwort Landesgartenschau navigiert, kommt man zu dem ganzen Infomaterial aus den Fachbereichen und auch diese Planungsheftle.
Gut, also wir haben jetzt ja schon ein bisschen über die Räumlichkeiten gelernt. Die Herausforderungen der Planung, das Besondere, vielleicht wollen wir da einfach ein bisschen das noch vertiefen. Also Sie haben ja schon gesagt, da sind viele Flächen, vieles, was heute noch gar nicht gartenschaukonform ist, wo man noch viel tun muss. Und was ist so in Bezug dann auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf das, was zu tun ist, was da umzuplanen ist, was sind so die Herausforderungen, die da jetzt in den nächsten Jahren anstehen?
Genau, also Nachhaltigkeit hat ja 3 Komponenten eigentlich. Das ist einmal das Ökologische, was natürlich bei der Gartenschau vielleicht ganz vorne stehen sollte, hat aber eine ökonomische Seite und auch eine soziale Seite. Wir haben uns jetzt mal einfach die jetzigen Planungsziele, so wie sie da sind, und auch die neuen Freiräume, die entstehen sollen, einfach mal angeschaut und haben uns überlegt, wer wohnt denn da, wer hält sich da auf? Nicht nur, wer wohnt da, sondern wer hält sich da auf? Wie ist das im Tag? Wer ist über Tag dort in diesen Flächen zugange? Und da sind uns als erstes natürlich die Schulen eingefallen. Also zwischen Blaubeurer Tor und dem Ehinger Anlagen, da finden sich ja immerhin, fangen wir mit dem Schuhbad an, gehen über das Scholl weiter zur Elli Heuss und zum Hildegard. Das ist doch mitten in der Stadt Schulen, die total kleine Schulhöfe haben, und wir haben jetzt einfach mal als Thema und Ziel definiert: gemeinsamer Schulhof.
Ein großer, schöner gemeinsamer Schulhof für alle.
Ja.
Ja,
Aha. Also Aufenthaltsqualität, grünes Klassenzimmer, sich begegnen und im Grünen sein und das mitten in der Stadt. Das würden wir uns für die Schüler, aber auch die Anwohner natürlich und die, die dort zur Arbeit gehen und sich eben Mittagspause oder am Abend aufhalten, für dieses Straßenband möchten wir eigentlich in ein grünes Band verwandelt sehen. Mhm. Und den Schulen wollen wir besonderen Augenmerk natürlich da schenken, weil die Schüler ja auch sich im grünen und ansprechenden Umfeld bewegen sollen. Das grüne Band, das ja über die Wilhelmsburg bis zur Donau runtergehen soll, sollte aus unserer Sicht aber auch ganz klar Querverbindungen haben. Also die Gartenschau sollte nicht nur dieses Band aufwerten, was schon eine ganz große Herausforderung ist, sondern es sollte in die Querverbindungen haben, zum Beispiel in die Weststadt, in die Innenstadt, aber auch in die anderen Stadtteile. Dass es praktisch so ein Impulsgeber ist, wo sozusagen Grünstrukturen das Stadtgebiet vernetzen. Also Biotopverbund, Stadtbiotop, das sind Dinge, die da auch mit uns vorschweben. Und zwar Biotop, da gehört nicht nur Pflanze und Tier hin, sondern in ein Biotop gehört auch der Mensch. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kleinarealen, die wir uns da vorstellen könnten. Das geht auch zum Beispiel ganz ambitioniert damit vor, dass man sagt, neue Freiräume sind gewonnen, Straßenraum wird neu gestaltet. Wir meinen, dass Grünbrücke, ein von Knie grün dominierter Verkehrsachse, das absolute Muss ist, das ist das eine. Und dass wir zum Beispiel die trennende Wirkung von Eisenbahn und auch von der B10 überwinden. Das ist ja sozusagen, die Weststadt wird ja von der Innenstadt und der Oststadt total getrennt durch diese zwei großen Verkehrsadern eigentlich. Und da muss ein Brückenschlag hinkommen und der sollte aus unserer Sicht grün sein. Mhm. Also so wie man das aus der freien Landschaft über die Autobahn sich vorstellt, wo praktisch für Wildtiere der Wechsel über die im Grün möglich ist, so stellen wir uns das eigentlich für die Ulmer Bürger vor. Mhm. Natürlich nicht, dass man durch Baum und Wald sich schlägt, sondern durch Grünanlagen, Grünbrücke.
Und jetzt der Verkehr als solches müsste auch anders geführt werden oder es wurde nur drüber gebaut oder Übergänge ermöglicht oder müssten auch Straßen umverlegt werden oder der Verkehr, die Verkehrsführung anders oder wie ist jetzt das? Ja. Weil der Bereich, in dem, was Sie ansprechen, weiß ja schon, dass da auch eben viele Wege und viele Straßen sind, wo Autos sich bewegen und wenn das eine Grünfläche wird, die müssen ja auch irgendwie anders geführt werden dann, oder?
Ja, da haben Sie völlig recht. Die Verkehrswege müssen anders gestaltet werden. Wir brauchen aber eigentlich ein ganz anderes Mobilitätskonzept. Ja. Weil die Leute, die von A nach B kommen wollen, die gibt's ja. Die Verkehrsstränge werden ja genutzt. Also heißt es, wenn ich praktisch Verkehrswege in Grün oder Freiräume umgestalte, muss ich das ja irgendwie kompensieren. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Mobilitätswende, dass wir auch ganz andere Verkehrs und Mobilitätssysteme haben, dass wir uns überlegen, wie wollen wir denn den Verkehr überhaupt führen? Gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel den Durchgangsverkehr aus dem Bereich der B10, so er durch die Stadt geht, umzulenken? Dort warten wir mit großer Spannung auf das Verkehrsgutachten, das einfach auch die Möglichkeiten und die Bedürfnisse beziehungsweise Notwendigkeiten auch mit aufdeckt. Und daran wird sich ziemlich sozusagen die Möglichkeiten dessen, was realisiert werden kann, sage ich mal, eingrenzen lassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, und da hoffen wir drauf, Motivation und Aufgabenstellung geben, an andere Verkehrsmöglichkeiten zu denken. Mhm. Fußgänger, Spaziergänger, Radfahrer und ÖPNV sind sozusagen die tragenden Verkehrs, wie sagt man denn da?
Naja,
Möglichkeiten, genau, die man eigentlich befördern sollte. Nicht den Individualverkehr, sondern tatsächlich ÖPNV oder Individualverkehr auf Fahrrad und Füßen.
Das heißt, wir gehen davon aus, dass in 10 Jahren einfach der Individualverkehr an der Stelle schon gar nicht mehr diese Form hat, die wir sie heute haben. Die setzen an der Stelle voraus, dass schon einfach ein bisschen mehr in Richtung, ja, Grün, sage ich mal, in Richtung das, was jetzt eben auch gerade so aktuell ist, Verkehrsberuhigung und mehr Grün in die Städte und alles das, was man diskutiert, sowieso weniger Autofahren, bis dahin schon ein fester Bestandteil unseres Lebens ist und insofern gar nicht mehr so viele Autos vielleicht fahren, was weiß ich, vielleicht hat jeder irgendwo dann sein, weiß ich, sein, sein Propeller auf dem Dach, irgendwo nicht auf dem Dach, auf dem Kopf und fliegt irgendwie, was weiß ich. Na gut, das ist zu sehr für die Zukunft gedacht, so weit sind wir noch nicht. Nein, ich dachte gerade, weil es gibt doch jetzt künftig auch diese Flugtaxis da auch geben, das hat man ja auch kürzlich mal als Thema, aber ich meine, so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht zumindest ist das Konzept Verbrennungsmotor und Auto bis dahin einfach nicht mehr das, was im tagtäglich so dominiert, wie es dann heute ist.
Ja, oder dass es einfach andere Bewegungsrhythmen sind. Was weiß ich, mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit dem Auto nach Haus und zu Fuß geht's weiter so. Dass man sagt, man muss nicht, jeder muss ein eigenes Auto haben, das Carsharing, Fahrradverleih vielleicht mehr Platz bekommt oder auch mehr Möglichkeiten, dass das überhaupt als Angebot besteht und dass man den Individualverkehr versucht zu reduzieren. Mhm. Weil anders können wir uns das Stand heute, vielleicht kommen auch andere Ideen noch auf, können wir uns das mit den bestehenden Dimensionen des Verkehrs nicht vorstellen. Es könnte aber natürlich auch in der dritten Dimension stattfinden, dass das praktisch der Verkehr unter der Stadt durchgeleitet wird. Gleichwohl die Bahn ja auch schon unter der Stadt durchgeht. Also das wird sicherlich sehr, sehr schwierig sein. Oder dass man über Verkehrsberuhigung, dass man zum Beispiel sagt, die B10 ist die Zone 30 durch die Stadt, einfach zum Beispiel den Durchgangsverkehr schon mal da damit umleitet, dass niemand mit 30 durch Ulm zotteln möchte, sondern einfach über die Autobahnen ausweicht. Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Verkehrsadern, die man da eigentlich nutzen kann. Ja. Sei es Tangente oder tatsächlich das großräumig die Autobahn.
Es ist auf jeden Fall eine der Herausforderungen, die ich daraus sehe. Also es ist nicht bloß was einfach dann, ja, wie in der Frittesau, wo ich mal, sag mal, verschiedenes Grün und verschiedene Bäume wegnehme oder vielleicht ein paar Häuser einfach neu und schöner mache, sondern tatsächlich ist eine ganz wesentliche und nachhaltige natürlich Umgestaltung der Landschaft, die dann eben nicht nur für den einen Sommer, sondern für 30, 40 Jahre die Landschaft prägt und sowieso das Miteinander in Bezug auf Verkehr, in Bezug auf die Nutzbarkeit völlig neu gestaltet.
Ja, umso wichtiger ist es, dass man weit vorausdenkt, Nachhaltigkeit prüft und die Tragfähigkeit für die Zukunft auf jeden Fall immer hinterfragt, wenn große Veränderungen anstehen. Mhm. Und da bin ich ganz hoffnungsfroh, da möchten wir uns als lokale Agenda natürlich mit Tat und Fachwissen und Tatkraft einbringen, damit wir da auch unsere Ideen mit einspeisen können.
Sie sagten auch der Botanische Garten, das ist ja nun eine Einrichtung der Universität, soll eingebracht werden. Ist der dann einfach mit auf dem Gelände oder wird der Botanische Garten als solcher mit Pflanzen und allem dann auch noch wachsen und im Prinzip nicht auf die Fläche, die er jetzt ist, begrenzt bleiben? Oder wäre er halt einfach mit seinem Umzäunung, das ist halt ein Element, ein begehbarer Garten in dem großen Garten der Landesschau, oder wie ist das da angedacht?
Ja, also bisher ist er im Konzept der Landesgartenschau noch nicht mit beinhaltet. Aber wir meinen, dass der Botanische Garten gar nicht weit von unserem Gartenschaugelände wegliegt. Dort im Prinzip schon durch Themenausstellungen und auch dort gestalterischen Möglichkeiten schon Ansatzpunkte bietet. Über die Trommelwiese haben wir ganz naturschutzfachlich hochwertige Bereiche, die um die Wilhelmsburg herum reichen. Und wir stellen uns eigentlich auch vor, dass so ganz Alltagsnutzungen wie Kleingärten oder auch die Landwirtschaft mit in die Gartenschau als Thema mit einbezogen werden. Also Biodiversität auf allen, sage ich mal, Strängen des Lebens.
Den Begriff müsste man vielleicht erläutern, den haben wir auch in der Beschreibung hier heute zur Sendung. Da habe ich mir gedacht, was genau ist denn Biodiversität? Also ich sehe schon, das sind Tiere vielleicht, das ist ein Bauernhof, auf der anderen Seite vielleicht eine Wiese. Den Begriff vielleicht, dass man den nochmal genau irgendwie nochmal darstellen, was die Biodiversität aussagt.
Ja, Biodiversität sagt eigentlich aus, dass wir eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen haben, also Biotoptypen, sagt man das. Geht von unterschiedlichen Wiesenstandorten über Magerrasen zu Acker, Wald, Feldgehölze, Hecken und dann in Bezug dazu zu diesen Lebensräumen, zu den verschiedensten Tieren, die dort vorkommen können. Und Artenvielfalt und Biodiversität ist sozusagen das Schlagwort, sage ich mal, der jetzigen Zeit. weil wir einfach merken, dass die Artenvielfalt zurückgeht. Und das liegt daran, dass wir eben Strukturen der Landschaft entnommen haben und eben auch eine Nutzungsstruktur auch in der Landwirtschaft, aber natürlich auch in Garten und Freianlagen haben, die eben sozusagen die Arten immer mehr bedrängen und verdrängen. Mhm. Deswegen heißt Biodiversität, heißt sich darum bemühen, dass Vielfalt auf allen Ebenen wieder einkehrt.
Mhm. Können das auch bedeuten, dass sich bestimmte Tiere ansiedeln, zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Schäfchen oder irgendwelche Häschen oder irgendwas, was dann halt irgendwo da hausen kann, irgendwie im Sinne von auch Gras, also die Schafe pflegen ja irgendwo den Rasen und dann futtern den ab und also dass man auch eben zum Beispiel einfach Tiere dort auch dann ansiedelt,
Ja, das wär durchaus. Schafe sind in der Landschaftspflege nicht wegzudenken. Ja. Schafe, Ziegen und auch Rinder tatsächlich. Das haben wir jetzt aber im Stadtgebiet natürlich eher nicht so verbreitet, sondern in der Offenlandschaft. Ja. Das könnte man sich aber durchaus in den Randbereichen, gerade eben um die Wilhelmsburg, wo wir große Wiesen und Ackerareale haben, natürlich auch vorstellen, dass man zum Beispiel auch über Beweidungs- und Möglichkeiten und sozusagen Landschaftspfleger mit Zähnen so ein bisschen vorstellt und zum Thema macht. Aber auch dadurch, dass wir dort Areale haben, wo Kleingärten bestehen, dass man zum Beispiel Musterkleingärten hat, wo man Möglichkeiten aufzeigt, wie man, Insekten- und Artenvielfalt befördernd zum Beispiel seinen Garten bewirtschaftet, ohne dass man fürchten muss, dass Salat und alles, was gedeihlich ist und in den Magen gehen soll, sozusagen dahin gefressen ist. Das ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
Dahinter der Wilhelmsburg nebenbei, das sind doch auch heute schon Gartenanlagen, wo auch im Prinzip Kleingärten irgendwo ihre Gärten haben. Die wären dann auch quasi in diesem Areal inklusive oder die würden neu irgendwie gestalten, wegkommen oder wie ist das angedacht? Weil gerade dahinter, ich weiß, wenn man da vorbeiläuft, da sind auf der linken Seite sind doch Gärten, wenn mich nicht ganz täusche. Also wie ist das mit denen?
Ja, also da muss ich dazu sagen, das ist die Idee der lokalen Agenda und nicht der Staat mit den Kleingärten.
Ah, okay.
Aber wir würden uns das wünschen, dass eben es wird immer einen ganz großen Bogen gesprochen und sagt, es muss was für die Artenvielfalt getan werden. Da müssen als erstes die Landwirte aufhören zu spritzen und bla bla bla. Aber das geht ganz klein los. Das geht bei uns nämlich auf dem Balkon eigentlich schon los, dass wir Möglichkeiten haben, die Artenvielfalt zu befördern und Insektensterben zum Beispiel zu verhindern. Und da finden wir, dass die Gartenschau der richtige Marktplatz dafür ist, um eben Möglichkeiten aufzuzeigen. Und da bietet sich doch so ein Musterkleingarten an. Vielleicht gibt jemand ein Stückchen auf oder mehrere Gärten sind sozusagen stehen zur Verfügung, wo man sozusagen alternative Bewirtschaftungsmethoden, alte Gemüsesorten, Salatsorten, Obstsorten vorstellen kann, wo man vielleicht auch so eine Art grün-alternatives Kaffee hat, wo man eben die Produkte, die dort angebaut werden, auch verköstigen kann, mit Musterkochkursen und. Also da würde uns zu diesem Thema ganz, ganz viel einfallen, um sozusagen die Leute auch kulinarisch an den Naturraum wieder ranzuführen. Da hätten wir schon einiges an Ideen. Deswegen finden wir das auch so wichtig, dass eben in Richtung botanischer Garten und auch in den Bereich der Kleingärten und auch im landwirtschaftliche Flächen mit ein Thema werden, damit man einfach über dies Biodiversität als Mustergarten informieren und was aufzeigen kann und den Blick auch schärfen. Also muss nicht nur gepflanzt und gehegt und gehakt sein.
Mhm. Ja, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung. Wir haben noch ein paar Infos, ein paar relevante Punkte, die wir abarbeiten wollten. Ein Punkt, glaube ich, Frau Zeeb, den wir nochmal aufgreifen wollten, war die soziale Komponente hier bei der ganzen Thematik.
Ja, ich hatte ja schon vorher angedeutet, dass Nachhaltigkeit drei Säulen hat, neben der Ökologie und der Ökonomie auch diese soziale Komponente. Uns ist ganz wichtig, dass alle Ulmerinnen und Ulmer die Landesgartenschau unabhängig von Eintrittskarte und ihrem Einkommen besuchen können und für erlebbar haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns wichtig ist. Super gedoppelt. Was natürlich auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass Wohnquartiere erlebbar sind. Ich möchte mal alle Zuhörer motivieren, tatsächlich die Stadtseite zu zu besuchen, die Planungskonzepte, die bisher vorliegen, und sich da zum Beispiel den Bereich der Wagnerstraße anschauen, was da für Ideen entstanden sind. Da ist die Wagnerstraße keine Verkehrsachse mehr, da gibt es noch ein bisschen Nahverkehr, sozusagen die Straßenbahn, und da auf der Straße bewegen sich die Leute zwischen Grünflächen und sind, das ist sozusagen das Wohnzimmer, das gemeinsame Wohnzimmer der Anwohner. Das sind ganz, ganz tolle Ideen. Das wollen wir weitertragen. Da sind wir auch dran interessiert, an Ihren Ideen. Wir möchten Sie gerne auffordern, auch Ihre Wünsche zum Beispiel an das Team der Landesgartenschau-Arbeitskreises der lokalen Agenda zu schicken und Wünsche und Anregungen uns zukommen zu lassen. Wir werden durch eine ganze Reihe von Aktionen die Gartenschau mit begleiten, auch den Planungsprozess begleiten. Da dürfen Sie sich gerne dazu tun. Wir werden auch ganz konkret nochmal die Schulen ansprechen, sich mit einzubringen. Uns ist wichtig, dass die Bürger ihre Gartenschau auch mitgestalten und dass wir erfahren können, was ihnen alles wichtig ist. Uns als lokale Agenda ist wichtig, dass es eine nachhaltige Planung ist, nicht für den Moment, dass die Aufenthaltsqualität in die Quartiere geht und zwar nicht nur im Bereich der Gartenschau, sondern dass es ausstrahlt in die Stadtteile auch raus. Mhm. Auch die Teilorte sollen einen Impuls der Gartenschau mit in ihr tagtägliches Leben und in auch zum Teil dörfliches Leben mit aufnehmen. Wir möchten gerne gemeinsam auch neue Ideen des gemeinsamen Wohnraums, grünes Wohnzimmer, Innenhöfe gestalten. Was könnte da, wo ist der Bedarf, wie könnte das aussehen? Da sind wir total dran interessiert. Mhm. Klimaschutz ist natürlich ganz wichtig, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Biotopverbund, Stadtbiotop, das sind die Themen, die uns umtreiben, die diese Gartenschau mit aufgreifen sollte und nachhaltig unterstützen sollte. Genau.
Bei den Planungen, Sie hatten vorhin gesagt, das ist, was die Agenda plant. Ist das dann ein, sagen wir, Entwurf, der an die Stadt Ulm geht und dort irgendwo vom Baubürgermeister oder anderen dann umgesetzt wird oder abgesegnet wird? Oder also ist das jetzt, was Sie quasi ausarbeiten, schon quasi dann geltend und wird umgesetzt? Oder wie ist das überhaupt? Also ich meine, man kann ja viele schöne Ideen generieren, aber man sagt, na, das geht aus den Gründen nicht oder viel zu teuer oder das können wir nicht machen. Wie ist das? Oder wie weit, also sind die Entwürfe, die Ideen, die Sie hier entwerfen, dann nochmal irgendwie durch ein Gremium dann irgendwo zustimmungspflichtig oder freigabepflichtig? Wie ist denn das überhaupt?
Ja, also wir sind Impulsgeber, ja. Ideengeber. Mhm. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass die lokale Agenda überlegt sich einen Mustergarten und er wird zur Umsetzung kommen, sondern wir sind eigentlich eher sozusagen Sprach- und Transportmedium zu der Bürgerschaft hin, der Öffentlichkeitsbeteiligung, dass wir sagen, wir wollen mit den verschiedenen Gruppen ins Gespräch kommen und einfach mal so ein bisschen Sprachrohr sein. Wir wollen aber auch ganz gezielt uns mit dem Planungsraum natürlich auch auseinandersetzen. Das wird in den nächsten Wochen hoffentlich möglich sein, dass wir vor Ort gehen können und uns unter verschiedenen Aspekten den Planungsraum auch einfach anschauen können und dann daraus Anregungen formulieren können, was hier uns unsere Idee wäre, was Thema der Landesgartenschau werden könnte, in Form von irgendeinem Ausstellungs- oder Erlebnisbereich. Wir wollen aber auch bestimmte Ideen schon mal einfach testen. Wir haben jetzt noch 10 Jahre, bis die Gartenschau eröffnet. Vorher haben wir über den Kleingarten gesprochen, unser Testgarten, der könnte schon entstehen und man kann schon mal erste Erfahrungen sammeln, ob sich das zum Beispiel überhaupt umsetzen lässt. Wir könnten uns mit Innenhöfen beschäftigen und schauen, wie weit sind die Leute überhaupt bereit, den Innenhof als eigentlich Privatsphäre zu öffnen, sodass man das auch sehen kann. Weil die Leute kommen ja auf die Gartenschau und wollen was sehen und da was erleben und Wissen mit heimtragen. Und wenn wir natürlich über Kleinode in der Bebauung reden und die nicht öffentlich machen können, dann kann man es nicht sehen, keine Ideen mitnehmen. Also darum geht's. Und natürlich unser großer Schulhof, den das wollen wir einfach nochmal ambitioniert in den Raum werfen. Ja. Genau, dass man sagt, wir wollen mal in diese Dimension denken und wollen natürlich auch hören, was die Leute dazu sagen. Da geht's über Urban Gardening weiter. Und
Urban Gardening heißt es.
Urban Gardening, genau. Ja, also genau. Stadtgärtnern zu Deutsch.
Ja.
Entschuldigung. Okay. Genau, das ist einfach so ein Musterbeet, der hat, wo Leute sich treffen können und was weiß ich, der eine pflanzt einen Salat, der nächste nimmt ihn mit. Das ist so die einzige, die einfache Art. Genau, okay. Aber dass wir einfach grün verbindet. Mhm. Ja, Biotopverbund heißt, dass der Mensch mit dem Grün sich auseinandersetzt und da sich auch aufhalten kann. Und was uns natürlich wichtig ist, bei so einem, das sind so die kleinen, aber wichtigen Ziele. Aber das große Übergeordnete darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir wollen Klimaschutz, wir möchten eine Mobilitätswende haben, wir möchten da weiterkommen in der Quartiersentwicklung und die lokale Agenda steht für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Und alles, was in städtebaulich Bahnen neu gelenkt wird, muss natürlich diesem Thema auch Rechnung tragen.
Stichwort Klimavorbehalt oder sowas,
ja,
gibt's da, glaube ich, gell?
Ja, so ist es.
Ja.
Genau.
Gibt es denn da auch schon so eine Art Meilensteinplan, dass man dann sich irgendwo für die nächsten 10 Jahre, für jedes Jahr irgendwas vorgenommen hat und dann eine Review passieren lässt, ob das, was man gemacht hat, dann auch so in Ordnung war, ob das dem Plan entspricht? Gibt es da so eine Art Plan? Ich meine, bei allen so Mega-Projekten gibt es ja irgendwo ein Projektmanagement, gibt es irgendwo einen Zeitplan? Also definiert, das heißt meist auf Englisch dann Milestone Plan. Ich meine, wenn man irgendwann im Betrieb oder so ist oder mit Projekten, kennen Sie das bestimmt natürlich irgendwie auch. Gibt es dann schon sowas oder ist das bisher noch, naja, Brainstorming und so könnten und so, oder wie ist das?
Ja, also wir sind, glaube ich, ich würde es mal so umschreiben, wir sind in einer konkreten Findungsphase. Das heißt, die Leute haben sich zusammengefunden, wir haben uns als erstes mal die Planung und der Planungsaufgabe gestellt, die der Fachbeirat an uns gerichtet hat und uns mit dem Grundkonzept der Planung auseinandergesetzt. Und wir möchten jetzt in diesem Jahr es schaffen, die ganzen Teilräume wirklich vor Ort zu begehen und erste Ideen zu haben und dann daraus aber schon auch Kleinprojekte zu entwickeln. Also, dass man zu jedem Bereich, wo man eine Idee entwickelt, zum Beispiel auch guckt, wer könnte da unser Partner sein und wo könnte man mal ein Testfeld ausmachen. Wir möchten das einfach probieren und auch so ein bisschen, die lokale Agenda hat den konkreten Anspruch, nicht einzufordern, sondern vorzuleben. Das ist sozusagen unsere Arbeitsweise und das möchten wir auch in diesen Planungsprozess mit einbringen, um einfach schon mal Möglichkeiten aufzuzeigen. Selbst wenn unsere Projekte jetzt nicht Gehör finden im Konzept der Landesgartenschau, dann haben wir es probiert und wir haben vielleicht für andere Leute in einem ganz anderen Bereich einen Impuls gesetzt oder Möglichkeiten aufgezeigt, auch wenn es nicht ins Konzept kommt. Also ich glaube, die Bemühungen, die die ganzen Leute hier einbringen, die ich natürlich auch anwerben möchte, sich noch mitzubeteiligen und ihre Ideen einzubringen, die sind auf gar keinen Fall laufen ins Leere, sondern die bewegen immer was. Und selbst wenn sie uns bewegen, ist es immer noch ein Erfolg. Mhm.
Macht man da eigentlich dann auch Ausflüge zu anderen Landesgärten schauen oder anderen Ausstellungen, wo man ein bisschen sich noch Ideen irgendwo, naja, mitnimmt, dass man sagt, ach, so haben die das gemacht. Das wäre für uns auch eine Idee oder macht man das eher nicht? Oder?
Ja, doch, doch.
Ja?
Also wir hatten, letzte Landesgartenschau war in Heilbronn, da haben wir praktisch mit dem dortigen Team auch schon mal Kontakt aufgenommen. Ja. Und natürlich fragt man nach, was ist bei euch gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo habt ihr mit gute Erfahrungen gemacht? Da geht es gerade über die ganze Abwicklung. Das sind ja ganz, ganz banale Dinge. Wo parken die Leute? Wo versorgen sich die Leute? Wo kommt der ganze Müll hin? Was hat sich da bewährt? Wie war das angenommen an Seitenprogrammen für Schulklassen? Wie konnte man den ganzen Multiplikatoren bedienen und so weiter? Da wird man sich sicherlich einen intensiven Austausch suchen und das Rad nicht neu erfinden, sondern partizipieren und für den Raum hier halt eben anpassen und überlegen, wie kann es hier aussehen?
Wissen Sie, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist der Zeitraum. Wie lange ist denn die Landesgartenschau dann eigentlich in der Form dann besuchbar? Ist, glaube ich, immer so ein halbes Jahr, oder? Also Anfang irgendwo vielleicht April bis Ende September oder sowas?
Ja,
oder wie
genau.
Ist das üblicherweise, ja?
Das geht los im Frühjahr mit den Frühjahrsblühen.
Ja.
Und endet sozusagen im September, ich glaube spätestens Oktober, bevor sozusagen die ganzen Pflanzen in den Winterschlaf sich vergeben und man sich nicht mehr so gerne draußen aufhält.
Mhm. Also gutes halbes Jahr kann man sie begehen und immer wieder sind dann auch neue Pflanzen und wahrscheinlich auch sonst Events. Also ich meine, das Fernsehsendung oder vielleicht auch Radiosendung, wer weiß, vielleicht ist Radio Free FM dann auch vor Ort, in irgendeiner Weise dort dann ja ihre temporären Studios haben, irgendwas veranstalten. Also solche Dinge in der Richtung könnten dann auch über die Zeit einfach stattfinden und auch möglich sein.
Ja.
Also dieses Areal kriegt dann einen Zaun drumherum wahrscheinlich oder ist noch nichts bekannt? Ich meine sonst, dass man sie nicht verläuft oder irgendwo weiß, das ist noch ein Landesgartenschau und jetzt stehe ich schon dem Bauer auf dem Feld und der wird böse, weil ich seine Kartoffeln trampel oder weil es einfach, dass es nicht mehr Gartenschau ist. Also
wenn irgendeiner Form sowas geben sollen. Also wir können uns, wie ich vorher schon sagte, wir können uns das eigentlich mit dem ganzen Alltag, der ja praktisch in dem Bereich auch stattfindet, noch nicht so ganz konkret vorstellen. Ja. In anderen Städten waren das dann immer so Inseln, so Inselbereiche, die man dann mit seiner Karte begehen konnte.
Ja.
Ja, also da sind wir noch sehr gespannt. In diesem ganzen Operativen sind wir gedanklich noch gar nicht angekommen. Unsere ersten Gedanken gehen dahin, dass wir uns darauf konzentrieren wollen, dass die Freiräume, die geschaffen werden, nicht durch neue Bebauung ersetzt werden, dass man tatsächlich in die Planung des Grüns und dominanten Grüns sozusagen einsteigt, dass wirklich Freiräume entstehen und auch bleiben. Das sind so die ersten lenkenden Bahnen, die wir haben. Wir sind sehr gerade momentan auch gedanklich mit festgebissen mit dem Verkehrskonzept, das unseres Erachtens nach der Dreh- und Angelpunkt aller Entwicklung sein wird. Und dann kann man sozusagen in das Eingemachte gehen, in die konkrete Planung. Wie sollen die Freiräume gestaltet werden, was sollte angeboten werden, was sind da sozusagen wie sind die Bereiche gegliedert, und dann ist natürlich sicherlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, den man sicherlich sehr viel vorausdenken mitgeben muss, ist die Abwicklung dieser ganzen Veranstaltung. Wo gehen viele Leute hin, wie werden sie kanalisiert?
Also auf jeden Fall gibt es da noch relativ viel zu tun. Und sehr, sehr viel Arbeit auch für Sie und das Team insgesamt. Und wie viele Leute sind jetzt da aktiv, so neben Ihnen so ungefähr?
Momentan sind wir, glaube ich, irgendwie so eine Gruppe, die so zwischen 10 und 12 Leuten schwankt.
Ja.
Wie gesagt, wir hätten noch gerne die Schulen mit dabei und jeder, der sich motiviert fühlt und sich einbringen möchte,
herzlich willkommen bei uns. Und alle, die jetzt zugehört haben, die sollen sich dann einfach bei Ihnen melden oder sollen halt einfach an die Mailadresse schreiben, und dann kann man auch mit Ihnen Kontakt bekommen.
Genau, über die lokale Agenda.
Wunderbar. Ja, Frau Zeeb, es ist 16:59, 16 Sekunden, insofern wir sind schon wieder durch mit der Plattform. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und einfach mal einen Einblick gegeben haben in den Planungsstand, was zur Landesgartenschau wie vorgesehen ist und was da kommen wird. Hört sich alles sehr schön spannend an. Zu gegebener Zeit, denke ich, kommen wir da gerne auch nochmal drauf zurück. Für heute sind wir durch mit der Plattform. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Und wir sagen nochmal, Sie waren die Frau
Zeeb.
Genau. Wir sagen vielen Dank fürs Kommen nochmal. Das war die Plattform für heute. Ich sage tschüss, macht's gut, und um 17 Uhr geht's mit Wetschup hier weiter. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.